Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge der Auszeit, dem Sportpodcast der OM Medien Sportredaktion. Mein Name ist Carsten Boning, Leiter der OM Medien Sportredaktion, und mein heutiger Gast ist Alexander Kosenkov, den ich jetzt als erstes vorstellen möchte. Der Leichtathlet ist 47 Jahre alt, er lebt mit seiner Frau Lena seit 2007 in Steinfeld. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder, Enrico ist 25, Kira 18. Kosenkov war fast zwei Jahrzehnte lang ein Fixpunkt in der deutschen Sprinterszene. Er zählte zu den besten Kurvenläufen Europas und gewann vier EM-Medaillen mit der 4x100-Meter-Staffel. Der dreimalige deutsche Meister nahm auch an vier Olympischen Spielen und sechs Weltmeisterschaften teil. Das kann sonst kein Sportler aus dem Oldenburger Münsterland von sich behaupten. Alexander, herzlich willkommen hier in unserem kleinen Auszeitstudio. Schön, dass du da bist, und nachträglich erst nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Dankeschön, Carsten, und ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Gerne. Mit Alexander wollen wir heute sprechen über Kirgisien und die Bahamas, über Mode und Kunst, über Dirk Nowitzki und Usain Bolt, über Blitz und Donner in Berlin und die Paralympics in Paris. Alex, starten wir mit der Gegenwart, mit deinem aktuellen Job als Guide für den Sehbehindertensprinter Marcel Böttger. Für alle, die im paralympischen Sport nicht ganz so zu Hause sind, beschreib doch mal bitte, was du da eigentlich machst.
Also ich bin momentan Guide von einem Sehbehinderten und begleite ihn im Wettkampf. Also ich bin auch gleichzeitig sein Trainer. Wir trainieren zwei bis dreimal die Woche, und das ist praktisch das, was ich momentan mache.
Begleiten heißt im Wettkampf auch, ihr sprintet Seite an Seite.
Wir sprinten Seite an Seite, also wir sind verbunden mit einem Band und sprinten Hand in Hand. Also wir sitzen im Block zusammen, reagieren gleichzeitig, und dann sprinten wir praktisch die 100 Meter rhythmisch so schnell, wie es geht.
Marcel startet in der Klasse T12. Vielleicht kannst du den Zuhörern mal kurz erklären, was bedeutet dieses T12?
Also mittlerweile startet er in der T11.
Schlecht vorbereitet.
Es gibt auf jeden Fall drei Klassen bei den Sehbehinderten. Also die schwierigste Klasse, das ist die T11er-Klasse. Da sind die komplett blind sozusagen und sind auf einen Begleitläufer oder einen Guide angewiesen. Die T12er-Klasse, das ist eine Sehbehinderung zwischen 2-5%. Also sag ich mal, wenn man Glück hat, in dieser Klasse 5% sehen zu können, dann kommt man schon alleine zurecht und darf alleine laufen. Aber diejenigen, die halt etwas schlechter sehen, die sind auch auf einen Guide angewiesen, und dementsprechend können die auch einen Guide in Anspruch nehmen. Und das ist so eine gemischte Klasse. Und die 13er Klasse, das ist praktisch Sprinter und Sprinterinnen mit einem Sehvermögen zwischen 5-10%, die müssen dann alleine zurechtkommen. Die laufen dann alleine. Das ist so ein Unterschied zwischen den drei Klassen.
Also bedeutet dieser Wechsel jetzt für Marcel und dich von T12 in T11, dass ihr im Prinzip Chancengleichheit habt, alle haben einen Guide, und jetzt gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Läufern, die einen Guide haben oder halt nicht?
Das ist auf jeden Fall so. Also das ist eher eine gerechtere Klasse bei den Sehbehinderten, weil da sind wirklich alle gleichgestellt, alle haben einen Guide, und da gibt es keine Unterschiede.
Seit 2019 seid ihr ein Team. Wie schwer war es, oder ist es vielleicht immer noch, sich aufeinander abzustimmen?
Also mittlerweile sind wir, sag ich mal, ziemlich gut angepasst. Also am Anfang gab es natürlich Schwierigkeiten. Alleine diese Rhythmik hat uns sehr große Probleme bereitet. Also wenn ich mit links schwinge, hat er mit rechts geschwungen, ne? Oder wenn ich, sag ich mal, 0,5 Hundertstel schneller reagiere als der, dann sind wir komplett unrhythmisch gewesen. Und dementsprechend hat es sehr, sehr lange gedauert, bis wir so ein Gleichgewicht bei uns zusammen irgendwo gefunden haben und jetzt können wir das wirklich auch im Schlaf sozusagen, nach 4 Jahren.
Marcel ist 17 Jahre jünger und ja auch super durchtrainiert. Wie schwer ist es für dich mit 47 da noch mitzuhalten, weil du sollst ja helfen und nicht bremsen?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also man muss schon ziemlich schnell unterwegs sein, weil Marcel kann auch alleine laufen, wenn er sich ziemlich anstrengt. Und alleine hat er zum Beispiel eine Bestzeit von 11:20 stehen. Ne? Und ich bin vor 2 Jahren eine 10:70 gelaufen. Letztes Jahr bin ich eine 10:85 gelaufen. Also ich werde, sag ich mal, vom Jahr zu Jahr so eine Zehntel langsamer. Und irgendwann mal in 2-3 Jahren treffen uns ja wahrscheinlich irgendwo, also bei einer 11:10 oder so. Und dann bin ich sehr wahrscheinlich keine große Hilfe für den, eher eine Bremse. Und dann muss man einfach auf einen neuen Geiz sehr wahrscheinlich zurückgreifen.
Mit Marcel warst du ja bei den Para-Weltmeisterschaften 2019 in Dubai, 2023 in Paris, Paralympische Spiele 2021 in Tokio. Sind die Spiele jetzt in Paris, die im kommenden Sommer kommen, das nächste realistische große Ziel für euch?
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr realistisch. Also in der neuen Klasse stehen wir auf Platz 6 der Weltrangliste. Und das berechtigt uns praktisch für die Teilnahme bei den Paralympics. Also diese Zeit müssen wir in der aktuellen Saison nur bestätigen. Also wir müssen uns einmal qualifizieren. Das ist eine Zeit von 11:26. Und die haben wir letztes Jahr praktisch außer Kalten in der neuen Klasse auch geschafft. Und jetzt sind wir ein bisschen eingespielter. Und sehr wahrscheinlich wird das dieses Jahr etwas einfacher sein. Also wenn wir beide gesund bleiben, dann ist es auf jeden Fall ein sehr realistisches Ziel.
Man merkt es deinen Worten an, du bist mittlerweile Experte auf diesem Gebiet. Du hast in diesen letzten Jahren eine große Zuneigung für den Parasport entwickelt. Was begeistert dich daran?
Ja, also das ist auf jeden Fall, sag ich mal, mit meinem Leistungssport auch irgendwo vergleichbar. Also du gibst alles, was du zur Verfügung hast im Training. Also du bereitest dich also sehr professionell auf die Wettkämpfe, auf die Saison vor. Und dementsprechend ist es schon sehr vergleichbar mit dem olympischen Bereich, was ich früher gemacht habe. Und das macht immer noch diesen Reiz aus. Ne? Also das ist immer noch die 100-Meter-Strecke. Man läuft immer noch, sag ich mal, gegen sehr starke Konkurrenten. Nur jetzt ist es halt viel lukrativer, weil jetzt kann ich wirklich von einer internationalen Medaille träumen. Ne? Also was im olympischen Bereich im Einzelnen fast unmöglich war. Und dieser Reiz ist immer noch vorhanden und darauf trainieren wir immer noch.
Ja, machen wir vielleicht an dieser Stelle einen relativ harten Cut. Wir gehen über 30 Jahre zurück. 1991, du warst 14, bist du als Aussiedler mit deiner Familie aus deiner Heimat Tokmok in Kirgisien nach Deutschland gekommen und hast in Neunkirchen eine neue Heimat gefunden. Was hast du noch für Erinnerungen an diese Zeit?
Also die Erinnerung an Kirgisien sind auf jeden Fall noch vorhanden. Also ich erinnere mich noch an meine Schule, an meine Sportschule, wie mein Trainer mich praktisch in der Schule sozusagen entdeckt hat, mich auch gefördert hat. Und bei der Ausreise hat er mir noch auf den Weg gegeben, von wegen, ich soll das auf jeden Fall in Deutschland weitermachen. Der hat auch gesehen, dass ich wohl Talent besaß. Und der wollte auf jeden Fall sehen, dass ich in Deutschland das Ganze weiterhin betreibe und auf jeden Fall ja nicht aufhöre damit. Die Zeit an sich, also die erste Zeit, wo wir hier angekommen sind, natürlich war das alles nicht einfach. Man musste erstmal ja sich zurechtfinden, neue Sprache und ich wollte schon so einen Leichtathletikverein irgendwo hier in der Nähe auch mal finden, ne? Und das hat sich auch nicht so einfach, sag ich mal, gestaltet. Ne? Also durch einen großen Zufall bin ich halt auf Bernhard Bünnemeyer damals gekommen, der mich auch, sag ich mal, zu OSC Damme gebracht hat und mich auch sehr stark gefördert hat. Ne? Also bis dann die weiteren Schritte dann kamen, über die wir sehr wahrscheinlich gleich auch nochmal sprechen werden.
Mit 14 dann in einem fremden Land, ein bisschen Pubertät kommt dann ja auch noch dazu. Haben Schulhoffreundschaften von damals die ganze Zeit überdauert? Also hast du noch aus den ersten Jahren bekannte Freunde, die immer noch an deiner Seite sind?
Ja, die sind mittlerweile durch die ganze Welt verstreut. Unsere Klasse hat eine WhatsApp-Gruppe. Ja, wir treffen uns sogar. Also wir treffen uns in Deutschland. Sehr viele sind auch mittlerweile hier in Deutschland. Und sehr viele sind von Kirgisien, sag ich mal, nach Russland gezogen. Also manche sind nach Kanada gezogen. Also das Leben hat die durch die ganze Welt verschlagen. Aber wir sind auf jeden Fall im Kontakt. Und hin und wieder WhatsAppen wir und wir reden halt das Ganze, wie es halt früher war, wie es halt momentan aussieht.
Hast du noch Verwandtschaft in Tokmok?
Ganz genau, ich habe noch Verwandtschaft. Also von meinem Vater die ganze Seite, die lebt immer noch in Kirgisien. Und von meiner Mutter die ganze Verwandtschaft, also die ist dann auch nach Deutschland gezogen.
Heißt es eigentlich Kirgisien oder Kirgisistan?
Ja, der eine sagt so und der andere so, also ich glaube, beides ist richtig.
Ja, okay. Du hast erwähnt, dass du ja auch in der Schule damals schon Leichtathletik betrieben hast. War es Sportart Nummer 1 für dich oder hattest du nebenbei noch andere Interessen, die irgendwie mit dem Ball vielleicht zu tun hatten?
Naja, also wie schon gesagt, irgendwann als Achtjähriger in der Schule kam ein junger Trainer zu uns in die Schule und hat den Sportlehrer mal gefragt, wie es hier, sag ich mal, Leichtathletik talentiert. Also der hat von Sprinter über Läufer bis zu dem Werfer eine komplette Gruppe irgendwo gesucht. Und der Sportlehrer hat auf jeden Fall auf mich gezeigt, hier der Junge hat auf jeden Fall ein Talent, nimm den mal mit und schaust dir an, was draus wird, ne? Und seitdem betreibe ich halt Leichtathletik. Also es stand nie was anderes auf der Agenda, sage ich mal. Ne? Es war irgendwo von vornherein Leichtathletik und es gab nur dieses eine Plan A und für was anderes habe ich mich gar nicht so richtig auch interessiert, ehrlich gesagt.
Hast du noch Kontakt zu diesem einen Sportlehrer, der damals auf dich gezeigt hat?
Nein, das noch nicht. Also ja. Nicht mehr. Nein.
Ja, okay. Du hast es gerade schon angedeutet, 1991 dann halt in Neunkirchen angekommen. 1996 bist du nach Wattenscheid gezogen, hast dich dem TV Wattenscheid 01 angeschlossen, der für viele, viele Jahre deine sportliche Heimat war. Ein Schritt, den du, glaube ich, nie bereut hast, oder?
Ja, also zu dieser Zeit war Wattenscheid die Hochburg für alle Sprinter. Also man konnte sich glücklich schätzen, von Wattenscheid überhaupt mal angeworben zu werden. Ne? Und sag ich mal, diese Ehre hatte ich, hab's zugesagt, hab halt ausprobiert. Und das hat ganz gut funktioniert, meiner Meinung nach.
Du hast dann ja auch im Modekonzern von Klaus Steilmann parallel zum Leistungssport eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und ja auch 4 Jahre in diesem Job gearbeitet. Wärst du theoretisch jetzt noch in diesem Job vermittelbar?
Also ich glaube eher nicht. Eher nicht.
Okay, keine weiteren Fragen. Klaus Steilmann war ja auch Mäzen vom TV Wattenscheid, von den Fußballern. Er galt als Patriarch alter Schule. Wie hast du ihn erlebt?
Also ich habe mit Klaus Steilmann paar Jahre nach, lass mich nicht lügen, auf jeden Fall nach 2000er waren das, irgendwann mal 2004 bis 2008 irgendwo so in dem Dreh sehr eng zusammengearbeitet. Und das war wirklich so ein Mensch, also wenn er einen geliebt hat, dann hat er für den alles gemacht. Und wenn er einen sportlich bei sich haben wollte, dann hat er dafür auch alles Mögliche gemacht. Also es gab eine Zeit, wo ich von Wattenscheid wechseln wollte, nach Köln. Köln hatte damals auch 2 sehr gute Sprinter und die wollen praktisch eine Konkurrenz zu Wattenscheid und zu den anderen Vereinen aufbauen, also was die Staffel angeht. Und die haben mich angeworben. Und das hat dem Klaus Steilmann nicht so gut gepasst und der hat mich persönlich zu sich zitiert und meint, Alex, geht das hier um Geld? Also ich meine, also Herr Steilmann, natürlich, also irgendwo geht's halt immer um Geld. Der meint, ja okay, du bekommst das, was du jetzt in Wattenscheid sowieso bekommst und dann kommst du jeden Monat zu mir und dann gibst du einen Blankoscheck. Und dann hat er mir so eine Summe aufgeschrieben, meinte, passt hier die Summe? Und ich meinte, ja, Klaus Steilmann, das ist okay. Ne? Und dann sagt er, okay, kommst du dann jeden Monat zu mir und wir machen das so. Ne? Und das hat wirklich, also die nächsten 4 Jahre hat es so angedauert. Und wo ich bei dem war und, sag ich mal, meinen Blankoscheck dann abgeholt habe, haben wir natürlich auch so eine halbe Stunde miteinander über alles Mögliche gequatscht, ne? Über das Leben, über das Private, über das Geschäftliche. Und das war schon sehr interessant. Ne? Also so ein großer Mensch, ne? Der mit einem dann ganz, sag ich mal, menschlich, ganz normal kommuniziert, das war schon echt einmalig.
Hast du im Hause Steinmann dann auch ein Modebewusstsein entwickelt oder geht als Sportler eh nichts über die Jogginghose?
Naja, also ein bisschen schon. Also ich muss sagen, also wir hatten im Unternehmen einen Lagerverkauf, den wir sehr, sehr oft auch genutzt haben. Also Klaus Steinmann hatte auch eine Modelinie, die etwas gehobenere Modelinie, die hieß dann KS, also für Frauen und für Männer. Und mal hin und wieder habe ich mir so einen noblen Anzug auch mal geholt. Also yeah. Da hat man schon komischerweise eher auf die Mode geachtet wie heutzutage jetzt.
Ja gut, wechseln wir aus dem Modehaus wieder zurück auf die Tatanbahn. 1999 beim Europacup in Paris warst du das erste Mal so auf großer internationaler Bühne der Startläufer in der 4x100 Meter Staffel. Später, als du immer besser über 200 wurdest, kam der Wechsel auf die Position 3. Kosenkov in der Kurve, das war viele Jahre in Stein gemeißelt. Dieses Staffelfeeling, welche Bedeutung hatte das für dich in deiner Laufbahn? Sonst ja individuell unterwegs, aber dieses Staffelgefühl, was hat das mit dir gemacht?
Ja, ganz einfach zu sagen, also Staffel, das war eigentlich die Möglichkeit, wo wir international was erreichen konnten. Weil wenn man ehrlich zu sich selber war, wusste man ganz genau, im Einzelnen, da ist halt in der Welt wirklich wenig zu holen. So. Auch mit meiner Bestzeit von 10:14 damals hat jeder zu mir gesagt, das ist ja, du hast da Endlaufmöglichkeiten jetzt bei den Weltmeisterschaften, das war 2003. Und als junger Athlet habe ich auch so ein bisschen dran geglaubt. Ne? Also ich habe wirklich geglaubt, jetzt bist du hier einmal eine 10:14 gelaufen, hast du dann die besten Liste der letzten Jahre angeschaut und das hat einen wirklich also für einen Endlauf berechtigt. So, ne? Und dann bei den Weltmeisterschaften bin ich im Vorlauf auf einmal eine 10:36 gelaufen und bin knallhart rausgeflogen. Das heißt, dass man im Einzelnen schon eine gewisse Stabilität haben muss. Also bei Gegenwind, bei Rückenwind, immer wieder muss man praktisch diese 10:14 abrufen, um beim Höhepunkt auch an diese Zeit überhaupt ranzukommen. Und das habe ich so mit meinem jugendlichen Leichtsinn damals alles nicht gewusst. Und Staffel war halt die Sache, wo wir wirklich realistische Chancen auf eine Medaille hatten. Und dementsprechend war Staffel, sage ich mal, für die LV immer sehr, sehr wichtig und wurde sehr, sehr akribisch dran geschraubt, um die letzte Hundertstel da aus der Staffel rauszuholen.
Olympia in Athen, in Peking, in London, in Rio. 6 Weltmeisterschaften, 4 Staffelmedaillen bei einer EM, Bronze bei der Staffel WM auf den Bahamas, 3-mal deutscher Meister. Wie hoch ist dein Zufriedenheitsgrad, wenn du so auf deine aktive Karriere zurückblickst?
Irgendwo wird es dann zur Normalität. Also die ersten Titel, die waren schon... Das hat mich schon sehr begeistert. Also auch Mitbewerber, die ich damals bei diesen, sag ich mal, deutschen Meisterschaften dann geschlagen habe, das hat mich unglaublich erfüllt in dem Moment. Ne? Und die erste Medaille bei den deutschen Meisterschaften, also das war auch ein unbeschreibliches Gefühl. Und dann versteht man ziemlich schnell, dass man einfach zu dieser deutschen Spitze gehört und dass Medaillen irgendwo eine Selbstverständlichkeit ist. Also dann ist eigentlich eher eine Medaille nicht zu holen, ist schon irgendwo ein Schlag ins Gesicht als was anderes. Also deswegen, irgendwann wird das, sage ich mal, zu einem Muss im Großen und Ganzen, wenn man weiß, was man drauf hat.
Was waren diese 2-3 Momente, die du als ultimative Highlights bezeichnen würdest?
Mein erstes Highlight, das war nicht mal ein Gewinn einer deutschen Meisterschaft, sondern ein 2. Platz. Das war 2001 über 100 Meter bei den deutschen Meisterschaften. Da habe ich zum ersten Mal Marc Blume geschlagen. Also Marc Blume war damals, wo ich nach Wattenscheid kam, praktisch der Sprinter. Also der hat gefühlt irgendwie 11 oder 12 Jahre hintereinander deutsche Meisterschaften über 100 Meter gewonnen, teilweise auch über 200 Meter. Der war Europameister über 60 Meter. Und alles, was wir gemacht haben, egal welchen Wettkampf, ob das westfälische Meisterschaften waren, ob das irgendwo ein Sportfest war, ob wir Sprünge im Training gemacht haben oder ob wir irgendwelche Läufe im Training gemacht haben, der war immer besser. Egal, was er gemacht hat, war er auf jeden Fall besser als ich. Ne? Und dann dieses Gefühl, praktisch diesen Übersprinter einmal bei so einem wichtigen Meisterschaften geschlagen zu haben, also das war ein echt unglaubliches Gefühl. Ne? Da habe ich mich über einen zweiten Platz schon sehr gefreut. Und natürlich das nächste ist mein deutscher Meistertitel, mein erster deutscher Meistertitel über 100 Meter. Na, also das ist auch unbeschreiblich, wenn du da als Erster durchs Ziel läufst. Das sind so die, glaube ich, zwei Highlights in meiner sportlichen Karriere.
Olympia als Begriff ist jetzt nicht gefallen.
Ja, Olympia ist natürlich Teilnahme an Olympischen Spielen. Das ist für jeden Sportler irgendwas Besonderes, klar. Also das käme sehr wahrscheinlich jetzt auf Platz 3. So. Okay. Also wenn du jetzt fragen würdest, nenne drei Highlights in deinem Leben, dann würde jetzt natürlich Olympia, gerade die erste olympische Teilnahme in Athen, würde natürlich jetzt auf Platz 3 auftauchen. Und vielleicht auch unser vierter Platz bei den Olympischen Spielen in Peking. Also da sind wir auch wirklich ganz, ganz knapp an diese Medaille vorbeigeschrammt.
Wo viel Licht ist, gibt es natürlich auch ein bisschen Schatten. Wir gehen mal zur WM 2009 in Berlin, 4x100-Meter-Staffel. Blitz und Donner über dem Olympiastadion und dann passierte das, was du jetzt beschreibst.
Ja, Weltmeisterschaften in eigenem Land, auch so ein Traum eines Sportlers. Also wir haben uns da wirklich sehr, sehr viel ausgerechnet, gerade was die Staffel angeht. Ich habe mich in dem Jahr auch leistungstechnisch sehr gut verbessert. Über 200 Meter habe ich meine beste Leistung aufgestellt und bin auch über 200 Meter einzeln an den Start gegangen, was nicht so gut lief. Ne? Und dann habe ich mich zusammengerissen und in der Staffel wirklich nochmal was gut machen wollen. So, ne? Und dann, du beschreibst halt diese große Pause, also wir waren halt dran und dann kommt auf jeden Fall Blitz und Donner und Zeitplan wird verschoben und wir mussten halt eineinhalb Stunden warten, uns wieder neu aufwärmen, also das ganze Prozedere wieder halt aufs Neue. Und wir haben schon gedacht, dass dieser Wettkampf abgesagt wird. Und der wird dann doch nicht abgesagt, also dann heißt es doch, ihr läuft jetzt. Ne? Und wir haben uns halt hochgepusht, kommen ins Stadion rein, diese Zuschauer und diese Stimmung, da ist man so schon sehr, sehr euphorisch. Ne? Und da passiert einem so ein Fehler und ich bin da zwei Füßchen zu früh abgelaufen, also in der Sprintersprache, also in der Staffel. Zwei Füßchen sind so ungefähr so einen halben Meter. Und halber Meter ist nicht wenig für einen Ankommenden. Weil wir als DLV-Staffel müssen halt ein sehr großes Risiko angehen im Wechselraum, also praktisch die Zeit im Wechselraum so ausreizen, um nichts zu verschenken. Weil wir gegen die anderen Mannschaften läuferisch einfach ein bisschen im Nachteil sind. Und unser Wechselraum ist immer sehr, sehr risikobehaftet. Ne? Und da ist eigentlich Pflicht, pünktlich abzulaufen. Und durch diese Übermotiviertsein sehr wahrscheinlich, mit dieser Stimmung im Stadion, ist mir halt dieses Fehler passiert und wir sind dann mit der Staffel rausgeflogen. Und das war einer der traurigsten Momente in meiner sportlichen Karriere.
Ja, wenn du die Chance hättest, einen Lauf nochmal zu wiederholen in deiner Karriere, wäre es dann dieser?
Auf jeden Fall dieser, weil wer weiß, was passiert, weil wir waren mit Jamaikanern in einem Vorlauf und Jamaikaner haben auf Nummer sicher gemacht und haben auf Asafa Paul und auf Usain Bolt im Vorlauf verzichtet und sind trotz unseres Platzes sind die auf Platz 2 gelandet. Das heißt also, wenn wir durchkommen, dann wird Jamaika im Vorlauf sehr wahrscheinlich Dritter. Und es kann sogar passieren, dass die den Vorlauf nicht überstehen und gar nicht im Endlauf stehen. So. Und dementsprechend, klar, also wenn du das ansprichst, dann würde ich sehr wahrscheinlich diesen Lauf noch einmal wiederholen wollen.
Hattest du schlechte Träume von so einem Moment? Kommt dir das aufs Bett nach?
Ja, man grübelt natürlich die ganze Nacht, weil das ist ganz klar, wer der Schuldige in dem Moment ist, ne? Und Staffel, das ist halt auch irgendwo eine Mannschaftssportart und dementsprechend ist man auch dann für die ganze Mannschaft verantwortlich, wenn so ein Patzer passiert. Und das hat einen irgendwo, ja, mindestens eine Woche hat mich das schon mitgenommen. Aber dann wird man wieder professionell, weil das ist halt Staffel. Das passiert halt immer wieder, man kommt nicht immer durch. Das ist schon Amerikanern passiert, Jamaikanern passiert und Engländern passiert. Also großen Mannschaften passiert das halt immer wieder. Und in der Staffel, das ist nichts Ungewöhnliches, dass die Staffel da hin und wieder mal platzt. Aber trotzdem, am eigenen Land, das war schon sehr, sehr ärgerlich.
Wir haben uns ja damals, ich kann mich erinnern, kurz nach dem WM-Aus auch in der Mixzone in den Katakomben des Stadions da getroffen. Unglaublich, was da los war. Erlebt man sowas dann ganz bewusst oder irgendwie auch abwesend?
Also in dem Moment war man komplett abwesend. Also nach dem Ausscheiden, da ist man durch die Bahn gegangen und hat praktisch diese Stimmung gar nicht so richtig wahrgenommen. Und da wusste man ganz genau, jetzt kommt man in diese Pressezone und es werden auf jeden Fall immer wieder dieselben Fragen gestellt. Wie konnte das passieren? Wer ist schuld? Und was habt ihr falsch gemacht in dem Moment? Ne? Und das ist schon irgendwo, sag ich mal, war das schon herausfordernd, das Ganze auch zu bestehen, ne? Weil man wusste ganz genau in dem Moment, also eigentlich bist du derjenige, der hier Mist gebaut hat.
Ich will dich nicht weiter quälen mit dem Thema. Gehen wir nochmal zurück zu Olympia. Ich kann mich an ein gemeinsames Foto erinnern von dir und dem damaligen Fußballstar Ronaldinho. Gab es eigentlich noch weitere Begegnungen für dich mit Sportstars aus dem, ich sag mal, VIP mit Doppelsternchen-Bereich?
Ja, so richtige Begegnungen, wo man zusammen irgendwie miteinander kommuniziert, eher nicht, ne? Weil das sind wirklich unglaubliche Superstars, die werden da abgeschirmt. Also ich habe schon viele von denen gesehen, wie Rafael Nadal, Roger Federer, Dirk Nowitzki, Ronaldinho, Messi und Kobe Bryant zum Beispiel, der NBA-Star. Aber so richtig nah kommt man an diese Superstars nicht, ne? weil man möchte die auch irgendwo auch ein bisschen schützen. Weil im Grunde genommen wollen die auch ihre Ruhe haben, ne? Und im Olympischen Dorf sind die ohne Personenschutz, ohne Bodyguards und hast nicht gesehen, was die im normalen Leben halt immer dabei haben, sind die schon irgendwo ausgeliefert. Und dementsprechend hat man so auch gedacht, ja, die müssen sich auch auf ihr Sport konzentrieren und deswegen also da nicht zu viel irgendwie mit irgendwelchen Autogrammkarten oder Fotos manerven. Aber gesehen habe ich die auf jeden Fall.
Ja, bleiben wir kurz bei den Stars. In ganz jungen Jahren bist du gegen Carl Lewis und Linford Christie noch gelaufen, später dann gegen Tyson Gay, Asafa Powell, Morris Green, Usain Bolt. An wen denkst du gerne zurück und wer war denn die größte Diva?
Ja, größte Diva, nee, war eigentlich keiner von denen, weil die sind unglaublich professionell. Eigentlich benehmen die sich genauso wie man selber. Die wollen, wenn die auf dem Platz sind, konzentrieren die sich auf ihr Lauf. Naja, die haben auch was Großes vor. Also die meisten von denen wollen Olympiasieger, Weltmeister werden. Ne? Und die sind auch sehr fokussiert, aufgeregt, nervös, wie du auch bist. Zum Beispiel, wenn ich bei den deutschen Meisterschaften bin und um den Titel kämpfe, dann möchte ich auch nicht von den anderen so irgendwo genervt werden, von wegen, hier unterschreib mal hier, kann ich mal mit dir ein Foto machen, man ist komplett fokussiert und möchte irgendwo in Ruhe gelassen werden. Und genau so haben die sich benommen. Und diese ganzen Shows für einen Sprinter, das gehört einfach dazu. Also man ist praktisch nur 10 Sekunden im Fernsehen präsent. Und aus diesen 10 Sekunden muss man schon eine ganze Menge rausschlagen. Und der eine ist halt da eher introvertiert und der andere extrovertiert. Ne? Und man möchte sich halt in dieser kurzen Zeit schon irgendwie so gut wie es geht verkaufen. Und der eine macht es halt mit Zunge raus und weiß ich nicht, wie Morris Green zum Beispiel, ne? Usain Bolt mit seinem Move da, gern Himmel. Und die anderen sind ganz ruhig und geben nichts von sich. Aber Dior war eigentlich keiner von denen.
Aber wenn ich dann so diese volle Konzentration höre, so Smalltalk in der Umkleide, gab's dann auch nicht?
Nee, gibt's nicht. Also Umkleide ist bei uns dann so ein Callroom, wo du halbe Stunde vor dem Wettkampf wirklich komplett fokussiert bist. Da geht's eigentlich von wegen, die ganzen Kampfrichter wollen dann sehen, ob deine Spikes vernünftige Nägel haben, ob dein Trikot richtig sitzt und ob deine Startnummer am Mann ist. Also man ist da schon ziemlich, ziemlich beschäftigt auch mit sich selber. Und dementsprechend also sowas wie Smalltalks, dafür hat man da eigentlich gar keine Zeit, sag ich mal.
Der Sprintbereich auf diesem Niveau hat ja auch viele Dopingfälle erlebt. Wie hast du das wahrgenommen, wenn wieder jemand aus dem Verkehr gezogen wurde? Das hat ja die ganze Branche in ein schlechtes Licht gestellt.
Ja, am Anfang in jungen Jahren hat mich das schon ziemlich aufgeregt, ne? Und man hat irgendwo auch die Welt nicht verstanden, warum die Jamaikaner zu Hause gar nicht überprüft werden und die Afrikaner zum Beispiel auch nicht. Nur bei den internationalen Wettkämpfen und bei uns in Deutschland musst du praktisch jede einzelne Minute angeben, wo du dich befindest, dass diese unkontrollierte Trainingskontrollen stattfinden können. Ne? Und dann merkt man ja an Athleten selber, also allein wenn du neben dem stehst, also wie sieht er aus mit seinem Training und wie siehst du eigentlich als Sportler aus mit deinem Training, wo du 100%, sag ich mal, in deine Physis investierst, ne? Und da kriegst du Angstzustände, allein schon neben dem zu stehen, also allein psychisch musst du das überwinden können, ne? Und das hat mich immer wieder überrascht, warum das halt so ist, warum die Verantwortlichen das einfach nicht sehen. Aber ich meine, also wenn die kontrolliert werden und die sind halt negativ, dann sind die halt negativ. Da kann man einfach nichts dran ändern. Und wenn die mal rausgezogen werden und 2 oder 4 Jahre später wiederkommen, so, dann haben die Verantwortlichen dann gesagt, ja okay, also der hat seine Strafe abgesessen, ne? Also jetzt darf er wieder ran. So, am Anfang, klar, hat man auch das irgendwo auch ein bisschen lautstark gemacht und von den Medien immer wieder runtergeholt, von wegen, ja, das ist halt nur eure Ausrede, ihr habt halt nicht so viel drauf wie die, so in diese Richtung. Aber erst später haben die es halt verstanden, dass der eventuell wirklich irgendwas Systematisches vielleicht mal vonstatten geht und haben das auch irgendwo, das Ganze kritisch betrachtet. Natürlich sind die meisten sehr, sehr talentiert, wie Usain Bolt zum Beispiel. Ne? Also ich würde mal auch sagen, dass Usain Bolt der schnellste Mensch der Welt ist, also allein von seinem Talent. Komischerweise sind alle Athleten aus seinem Umfeld sind halt positiv rausgezogen worden, nur Usain Bolt nicht. Also da fragt man sich auch, ne? Also wie kann das sein? So. Aber trotzdem, wenn es halt negativ ist und wenn die Proben negativ sind bei irgendwelchen Höhepunkten, Wettkämpfen, dann muss das einfach so hingenommen werden und dann sind die Athleten halt sauber und haben das zu Recht, sag ich mal, gewonnen.
2007, ein Jahr vor Olympia in Peking, hast du eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Du bist dann ja mit deiner Frau Lena, die aus Steinfeld kommt, zurück in den Kreis Vechta gezogen. Wie wichtig ist dieser Fixpunkt Familie für dich, wenn man so viel unterwegs war oder halt auch immer noch ist?
Sehr wichtig. Also es muss irgendwo von vornherein ein Verständnis füreinander irgendwo sein. Die Familie, die Partnerin muss auch verstehen, dass es irgendwo auch dein Job ist, dein Lebensmittelpunkt irgendwo ist. Ja, das ist halt wünschenswert, dass die Familie da, sag ich mal, hinter einem steht. Und in meinem Fall hatte ich halt das große Glück, dass das auch der Fall war.
Deine Frau hat ja jetzt auch 2 Kunstschulen in Steinfeld und Bramsche. Letztere hat dein Sohn Enrico übernommen. Wie sieht's denn eigentlich mit deinem Kunstverständnis auf, mit deinem Talent zur Malerei?
Also ich würde mal sagen, also ich hab's noch nicht ausprobiert. Und mich hat's in diese Richtung auch noch nie so richtig hingezogen. Aber meine Frau meint, dass jeder, wenn er das möchte, auch der Unbegabteste, das erlernen kann. Weil Kunst besteht ja nicht nur aus dem Realismus, also man muss ja nicht jetzt realistisch irgendwie malen können. Es gibt auch eine abstrakte Kunst und, sag ich mal, diese ja, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters sozusagen und dementsprechend sehr wahrscheinlich, also wenn man es möchte, dann kann es schon sein, dass einem das auch Spaß macht. Ja. Aber man muss das auf jeden Fall mögen und wollen und dann ist sehr wahrscheinlich auch alles möglich.
Ja, wir brechen das Thema ab, bevor du dich jetzt um Kopf und Kragen redest. Du hast durch den Sport so viele Orte auf dieser Welt gesehen. Was sind denn so deine Top 5 Städte, die du als Privatperson nochmal bereisen würdest?
Also Australien war für mich wirklich sehr, sehr interessant und schön. Also wir waren 1999 mit Jugend-Pre-Camp auf so einer Reisemission und haben die Orte ausprobiert, wo dann die olympischen Athleten ihre Akklimatisierungstrainingslager dann gemacht hätten. So. Und wir waren da 3 Wochen im Trainingslager praktisch an diesen Startorten, die dann 2000 bei den Olympischen Spielen die deutschen Athleten für ihre Akklimatisierung genutzt haben. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Würde ich es nochmal machen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Südafrika hat was Außergewöhnliches, ne? Ja, Florida, wo wir sehr oft waren, hat auch was Besonderes irgendwo. Es gibt schon sehr viele Ecken auf dieser Erde, die auf jeden Fall gerne zu bereisen sind.
Ja, du bist ja immer noch topfit, schnell unterwegs. Vor gut einem Jahr hast du mit 22,3 Sekunden einen neuen Hallenweltrekord über 200 Meter in der AK45 aufgestellt. Wie wichtig ist dir diese Jagd nach Bestzeiten noch, dieses Verschieben von Grenzen?
Man möchte einfach seine Form austesten. Also ich trainiere ja schon ziemlich professionell, jetzt allein wegen meinem Athleten. Also ich muss da sehr, sehr schnell sein und ich muss das Training sehr professionell gestalten. Und hin und wieder teste ich halt die Form, wo stehst du eigentlich selber, wenn du jetzt alleine laufen würdest. Und diese Wettkämpfe sind einfach spontane Wettkämpfe gewesen. Ich habe mich nicht explizit auf die Saison in meiner Altersklasse jetzt vorbereitet. Es ist immer wieder schön zu sehen, wo man steht in dem Alter. Und es ist natürlich schon was Besonderes. Ja.
Können wir gleich anschließen. 2016, du warst 39, hast du mit einer 10:22 die zweitschnellste 100-Meter-Zeit deiner Karriere gelaufen. Wunderst du dich manchmal selbst über dich?
Also die Frage hat mich, das habe ich eigentlich nie gestellt. Ich habe immer wieder versucht, meine Höhepunkte in dem bestimmten Jahr zu erreichen. Und ich habe hart trainiert. Ich habe meine Wettkämpfe gemacht. Und auf mein Alter habe ich nie so richtig geschaut. Ich habe vor der Saison, habe ich mit mir selber halt ausgemacht, traust dir das noch zu? Oder traust dir das nicht zu? Ne? Und wenn ich mir gesagt habe, okay, die Saison wird professionell angegangen, für alles andere war einfach keine Zeit mehr nachzudenken. So, ich habe hart trainiert, ich habe mich professionell vorbereitet, ich habe die Wettkämpfe gemacht, ich habe versucht, mich für die Staffel zu qualifizieren. Und dann versucht man natürlich, egal ob man jetzt 36 ist, 32 oder 39, sein Bestes zu geben. Und da ist so eine Zeit rausgekommen mit einer 10:22. Hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also mit so einer starken Zeit, mit 39 habe ich nicht gerechnet. Aber
es ist passiert.
Ist passiert.
Bleiben wir im Bild in dieser Auszeit. Wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein, die letzten 2-3 Fragen. Du warst Mitte Februar zu Gast bei unserer Sportlerehrung im Waikiki. Dort gab es auch mit Thalea Prebens, Caroline Hinrichs, Lehrer Miller, Noah Elias Jahn, sehr talentierte Leichtathleten aus dem Oldenburger Münsterland. Wenn du ihnen so 1-2 Tipps mit auf den Weg geben könntest, die sind alle 15 bis Anfang 20, was sind so 2-3 Tipps, die du ihnen jetzt mit ihrem Talent, mit ihrem Status quo geben könntest?
Ja, die müssen versuchen, einfach akribisch ihre Ziele zu verfolgen. So. Und wenn die sich als Ziel gesetzt haben, Olympiateilnahme und sich realistisch das wirklich zutrauen, dann müssen die sich dafür vorbereiten und alles dafür geben. Und das ist alles machbar. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Also das wirklich an sich glauben und machen.
Klingt nach Lebe deinen Traum. Ja, in 3 Jahren wirst du 50. Was löst diese Zahl bei dir aus?
Ja, schwer zu sagen. 50 ist schon eine brutale Zeit, ne? Mit 39 habe ich auch nicht gedacht, dass ich mit 40 noch Leistungssport treibe. Und nach so einer guten Zeit mit 39, mit 10, 22 möchte man, und vor allem Olympiateilnahme damals auch mit 39, möchte man natürlich auch nicht aufhören, ne? Und weitermachen. Und genau dasselbe sage ich mir jetzt auch. Jetzt bin ich 47, jetzt ich kann es noch, mein Körper gibt es halt noch her. Ich bin noch eine Hilfe für meinen Athleten. Ich denke vom Jahr zu Jahr. Und was jetzt in 3 Jahren passiert, das ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, dass ich Standpunkt jetzt, also nach 2 Jahren aufhören möchte. Aber das sagt mir jetzt nur mein inneres Gefühl. Also wie ich dann in 2 Jahren wieder fühle, muss man dann jetzt wieder neu entscheiden.
Vorausgesetzt, du würdest eine Party zum 50. Geburtstag machen. Welche 3 Staffelkollegen von damals würdest du denn einladen?
Es gab schon ziemlich viele Staffelkollegen. Also ich würde ja schon meine sehr wahrscheinlich alten Wattenscheider-Kollegen einladen. Marc Blume, Holger Blume, Michael Huke, Robert Kunicki, also eher diese wahrscheinlich, ja.
Gut, zum Abschluss, Alex, würde ich gerne nochmal eine kurze Schnellfragerunde zum Rauswerfen quasi mit dir machen. Spargel oder Grünkohl?
Grünkohl.
Bier oder Wein?
Letzte Zeit Wein, komischerweise.
Selber kochen oder Lieferservice?
Ah, selber kochen.
Netflix oder Spotify?
Ah, schon Netflix eher.
Vernissage oder Tatanbahn?
Ja, schon eher Tatanbahn.
Berge oder Strand?
Strand.
Jeans oder Jogginghose?
Also realistisch gesehen schon eher Jogginghose, ja.
E-Bike oder normales Fahrrad?
Normales Fahrrad.
Hörbuch oder gedrucktes Buch?
Das ist schwer, weil ich halt viel im Auto bin, eher Hörbuch.
Lieblingsmusik?
Querbeet.
Lieblingsstadt?
Also Berlin finde ich eigentlich ganz gut. Doch, Berlin.
100 Meter oder 200 Meter?
Also 200 Meter ist wirklich so eine Hassliebe, aber das ist wirklich eine große Liebe irgendwo. Aber über 100 Meter habe ich wirklich größere Erfolge gefeiert, also dann eher 100.
Ja, Alexander, vielen Dank für deine Teilnahme an der Auszeit. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Wettkämpfe auf dem Weg zu den Paralympics.
Danke dir, es hat Spaß gemacht.
Ja, das freut mich. Liebe Zuhörer, das war die 25. Folge der Auszeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Die 26. Folge erscheint am letzten Donnerstag im April. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch schöne Ostern. Bis zum nächsten Mal.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.